gerne mal an. Und eine meiner Lieblingsszenen, die kommt da gleich zum Anfang. Ja, die Filmhelden Apache und sein Blutsbruder, der Ranger, ja, die stehen da also am Marterpfahl, also jeder an seinem eigenen, ja, und vor ihnen also eine Horde tobender Indianer, die ihn ans Leben will. Ja, für den unvorbereiteten Zuschauer ziemlich dramatisch, ja, was wird jetzt passieren? Und in dieser aufgeheizten Atmosphäre beginnt also der Ranger zu nörgeln mit dem legendären Satz: Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Den finde ich genial. Ja. Was für eine Untertreibung. Ja, die ganze Spannung platzt da wie eine Seifenblase und spätestens jetzt weiß der unvorbereitete Zuschauer, dass es sich um eine Komödie handelt. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das möchte ich auch manchmal in bestimmte Situationen hinein sagen. Zum einen, weil es stimmt, ja, ich bin dann unzufrieden. Und zum anderen auch, weil es so ein bisschen die Spannung aus einer Situation herausnehmen kann. Und wir sind doch manchmal unzufrieden, oder? Es gibt doch Situationen, in denen wir unzufrieden sind. Ja, gibt es schon. Ja, zum Beispiel mit dem Arbeitsklima vielleicht, wenn man noch im Arbeitsprozess steht oder vielleicht in einem Klima in der Nachbarschaft, für die schon Rentner sind. Ja, bei den Ergebnissen der Erziehung von Kindern, hier hat man sich anders vorgestellt vielleicht. Ja. Vielleicht auch dem Gehalt oder der Sensibilität des Ehepartners und so weiter und so weiter. Gibt es ja verschiedene Situationen, wo wir unzufrieden sind und das ist ja auch normal. Unzufrieden kann man vielleicht auch sein, wenn man so den Zustand unserer Welt betrachtet. Ja, es hört nicht auf, uns mit immer neuen Schreckensmeldungen zu schockieren. Wir hatten wieder diese Flut erst jetzt kurz vor Weihnachten und so. Aber auch das, was Menschen anderen Menschen antun, was uns ja auch schon wieder eine ganz lange Zeit begleitet. Ja, und das manchmal aus religiösen Gründen, aus Gründen der Machtgier oder des Profits oder der scheinbaren Unvereinbarkeit von Kulturen. Und das alles, nachdem man über tausende Jahre die Liebe Gottes verkündet hat. Und nun ist so wenig davon zu sehen in unserer Welt. Macht uns das nicht unzufrieden, wenn man so Nachrichten schaut? Vielleicht so unzufrieden wie den Mann im folgenden Bericht von John Ascham, aus England ist der. Als ich in den 1950er Jahren in London war, hörte ich gern den Rednern in der Speaker's Corner im Hyde Park zu. Da kann man sich also einfach auf eine Kiste stellen und kann die Leute da anreden. Ne? Das ist also üblich. Einer der größten Repräsentanten der Redekunst war dort Pfarrer Soper, Donald Soper. Einmal unterbrach ihn ein ziemlich verwahrloster Kerl lautstark: Seit 2000 Jahren gibt es das Christentum und sehen Sie sich doch die Welt an. Ohne Zögern erwiderte Soper: Es gibt seit mehr als 2000 Jahren Seife und sehen Sie sich doch Ihren Hals an. Es reicht also manchmal nicht, dass etwas nur da ist, sondern man muss es auch anwenden. Ja, also in Bezug auf das christliche, auf den christlichen Glauben, es muss auch gelebt werden. Und da sind wir bei einer sehr heiklen Frage, die ich heute mal so hineingeben möchte. Ja. Wer lebt der Welt denn die Kraft des Glaubens an Christus vor? Wer lebt der Welt die Kraft des Glaubens an Christus vor? Oder wer sollte sie vorleben? Macht es uns unzufrieden, dass da so wenig davon zu sehen ist? Macht es mich unzufrieden, dass davon bei mir so wenig zu sehen ist? Das ist dann doch eine recht überschaubare Wirkung, ja, in mein Umfeld, in das Umfeld auch unserer Gemeinde ausgeht. Könnte man sich doch mehr vorstellen, oder? Was können wir da tun? Was können wir zuallererst tun? Das ist jetzt meine ehrlich gemeinte Frage. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ich hatte jetzt auf die Antwort beten gehofft. Oder die für mich auch eine Antwort ist, natürlich. Ja. Also wir können natürlich beten. Ja, beten ist ja die zentrale Verbindung auch zu Jesus, ja, mit ihm zu reden, mit ihm zu kommunizieren, ja, von ihm auch zu erbeten, dass da mehr ist, dass da mehr wird. Denn Jesus sagt uns ja schon ganz deutlich, was wir ohne ihn tun können. Was können wir ohne Jesus tun? Nichts, genau. Das steht bei mir hier auch. Ja, wir können ohne ihn nichts tun. Ja, das Gebet ist die Kraft und das Privileg der Gemeinde. Kraft und Privileg der Gemeinde. Und das Neue Testament legt ganz besondere Verheißung auf das gemeinsame Gebet und das Gebet füreinander. Das beschäftigt uns ja jetzt, zumindest wenn ich hier vorne stehe, schon eine Weile. Und so haben wir es auch schon in den Predigten unserer Reihe zum Epheserbrief gehört, die Stelle, die Markus ja nochmal vorgelesen hat, auch für die, die jetzt nicht immer da sein konnten, und wo ich heute auch gern ein bisschen mit euch weitergehen möchte. Beim letzten Mal, das war also so vor Weihnachten, da habe ich euch ermutigt, auch füreinander vor Gott zu bitten. Ja, mit dem Hinweisen, was auch wichtig ist dazu. Diese drei Punkte haben wir aus diesem ja schon angeschaut, dass wir füreinander um diese Dinge bitten. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind. Ja, also ich habe das auch ein Stück mitgenommen und habe das auch ein Stück praktiziert. Ja, und bin noch nicht so ganz zufrieden, aber ja. Die Frage ist, wie ist es euch gelungen, wie ist es euch ergangen, füreinander auch um diese Dinge zu bitten. Das, was Paulus ja in diesen Versen gesagt hat, dass er das für die Gemeinde tut. Da ist bestimmt noch Luft nach oben, aber auch der längste Weg beginnt ja mit dem ersten Schritt, das wissen wir. Ja, anfangen damit, das füreinander zu erbitten. Diese Anliegen hier sind nochmal aufgelistet, die haben wir uns schon angeschaut, die also Paulus für die Gemeinde in Ephesus erbittet von Jesus, und auch wir dürfen die ja füreinander vor Gott bringen, und das stärkt uns auch als Gemeinde im Ganzen, ja, damit unser Einfluss auch in diese Welt auch größer wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da treu sind. Paulus ist aber mit diesen drei Punkten, die er also für die Gemeinde in Ephesus erbittet und die auch für uns wichtig sind, noch nicht ganz fertig mit dem, was er von Jesus auch erbittet. Man könnte eigentlich sagen, er kommt jetzt zum wichtigsten Anliegen, zum Höhepunkt. Zu einem Punkt, der unser gesamtes Leben verändern kann, unser Selbstverständnis prägen wird und unser Wirken in dieser Welt stark machen wird. Er bittet nämlich darum, dass die Gemeinde erkennt, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das so steht es im Vers 19. Ja, zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das wollen wir uns heute mal anschauen. Die Frage ist, die ich dir jetzt mal ehrlich stelle. Wünschst du dir das für dich, dass du diese unfassbar große Liebe deines Erretters Jesus irgendwie begreifen kannst, dass sie dein Leben veränderst? Wünschst du dir das für dein Leben, die unbegreifliche Liebe Christi zu erkennen? Wer wünscht sich das? Ja? Ist ja eine gute Sache. Wäre schön, wenn das ginge. Zweite Frage. Und wünschst du dir, dass dein Nachbar, der jetzt gerade neben dir sitzt, also Markus hat Pech, ja, wünschst du dir das für deinen Nachbarn, dass er diese Liebe auch erkennt und dass er daraus lebt? Wer wünscht sich das? Ich habe jetzt auch keinen. Markus, ich bete für dich. Dann lade ich euch mal ein. Wende dich mal zu seinem Nachbarn, ja, so zwei und zwei, und sprecht euch mal zu: Ich werde dafür beten, dass du diese Liebe Jesu ganz neu erfasst. Sie soll durch dich hindurchströmen. Sprecht euch das mal zu. Uwe, hast du auch jemanden? Gut. Auch die Techniker, ne, dürfen sich das gerne mal gegeneinander zusprechen. Ja. Und ich bitte euch, nehmt doch mal das, was ihr jetzt gerade füreinander auch zugesprochen habt, nehmt das doch mal mit in eure Woche. Merkt euch mal, neben dem ihr gesessen habt. Ne, Marion hat es einfach. Ja. Nee, merkt euch mal, neben wem habt ihr gesessen, und versucht mal diese Woche dran zu bleiben. Sag, für den, also jetzt Abba, ne, du merkst jemanden, Markus, ja. Ich bete mal für Markus und andersrum diese Woche, dass die unbegreiflich große Erkenntnis Gottes in seinem Leben, der Liebe Gottes in seinem Leben auch mehr Raum gewinnt. Nehmt das mal mit. Nun bin ich fertig mit meiner Predigt. Ich habe das Problem angesprochen. Ich habe die Lösung gezeigt, eine praktische Umsetzung euch gegeben. Aber wahrscheinlich ist das ein bisschen zu kurz, der Anspruch ist höher. Ne? Und es ist ja auch gut, wenn man sich noch mal ein bisschen rein vertieft. Also ich möchte da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Der wichtigste Begriff, der unser ganzes Verständnis dieser Bitte prägt, ist ja der Liebe. Ja, das ist ja das Zentrum, darum geht es, der Liebe Gottes in Christus. Und diese Liebe, steht sicher in einem gewissen Gegenverhältnis zu den Erfahrungen, die wir in dieser Welt machen. Wenn wir Nachrichten oder Meldungen in Social Media oder so Kanälen verfolgen, dann haben wir eher den Eindruck, dass die Welt vom Hass geprägt ist. Leider ist so, hat auch zugenommen, nach meinen Begriffen. Und obwohl sich doch so viele Menschen ernsthaft bemühen, der Liebe mehr Raum zu geben, ja, und das ist ja nicht nur im christlichen Bereich so. Ich erinnere mich gerne an den populärsten Slogan aus der Hippie-Ära, ne? Make love, not war. Das ist ja schon vor 50 Jahren Thema gewesen. Und auch dieser Spruch, dieser Slogan zeigt ja schon, dass der Begriff Liebe ganz unterschiedlich verstanden wird und auch beansprucht wird. Oft sogar ziemlich inflationär. Muss man also klären, was ist hier überhaupt gemeint. Ne? Aber selbst im christlichen Bereich habe ich so für mich den Eindruck, ja, entschuldigt das, aber das ist so mein Eindruck, dass uns das so selbstverständlich geworden ist, die Liebe Gottes. Das ist so selbstverständlich geworden. Seit den Kinderstundentagen hören wir, Gott liebt dich. Ja, Jesus liebt dich. Das stimmt ja auch. Das ist auch eine Wahrheit. Aber es besteht etwas die Gefahr, dass wir das als so selbstverständlich voraussetzen. Das ist so selbstverständlich. Es kommt mir so vor wie bei Kindern. Wir haben ja 4, die nun inzwischen noch groß sind. Ja. So wie bei Kindern, die langsam erwachsen werden und die, für die die Liebe der Eltern so ganz selbstverständlich ist. Das ist das Fundament, von dem sie heraus leben, ja, und dann gehen sie ihren Weg. Und so ist das manchmal auch. Wir hören, Gott liebt dich, okay, ich gehe meinen Weg. Erschwerend kommt noch dazu, auch für uns, dass wir in einer absolut menschenzentrierten Gesellschaft ja leben. Ja, alles dreht sich um den Menschen, um ihn, um seine Ansichten, um seine Bedürfnisse, seine Befindlichkeiten. Und auch höhere Mächte müssen sich dann danach richten. Ja, es geht ja um mich. Ja, also Gott hat mich ja zu lieben. Ich bin ein toller Kerl. Sehe ich so. Und so schleicht sich das unbeabsichtigt auch in den christlichen Glauben ein. Gott muss mich ja lieben. Ich bin das Zentrum meines Universums und darüber geht nichts hinaus. Das ist eine Herausforderung, in der wir stehen, wenn wir diese Liebe von der Liebe Gottes hören, dass uns das so selbstverständlich geworden ist. Paulus, und das sehen wir in diesem Bibeltext, also wer den jetzt aufgeschlagen hat, kann ich nur einladen dazu, weil es ein ziemlich komplexer Text ist. Paulus hat sich das Staunen über diese Liebe Gottes, ja, die sich in der Hingabe des Christus, seines Sohnes für uns offenbart, hat er sich erhalten. Man merkt das immer wieder an seinen Briefen, ja, wie er da ins Staunen gerät über die Liebe Gottes. Das ist für ihn nichts Selbstverständliches. Ja, er war ja Hebräer, er war gut in den geistlichen Grundlagen seines Volkes ausgebildet und geschult. Ja, und er wusste, Gott hat das gar nicht nötig, irgendjemand zu seinem Gegenüber zu haben, um sich bestätigt zu wissen. Wisst ihr, Gott hat uns nicht nötig. Er offenbart sich mit dem Namen Ich bin, der ich bin, was ja heißt, er lebt aus sich selbst heraus, er ist sich genug, er hat alles geschaffen und alles dient ihm. Das ist das, was uns das Alte Testament ja auch sagt. Und so beginnt auch der Weg Gottes mit seinem Volk. Israel ist ja sein Knecht, sein Diener, sein Sklave, je nach Übersetzung, um seiner Ehre willen. Also Gott ist nicht um Israel willen da, sondern Israel ist um Gottes willen da, um seiner Ehre, um ihm Ehre zu geben. Und erst die Propheten der Spätkönigszeit, die weisen dann auch nach und nach und haben die Erkenntnis, dass es ein engeres Verhältnis auch möglich ist für ein geistlich erneuertes Israel. Am bekanntesten ist wahrscheinlich die Prophetie des Jeremia in Kapitel 31. Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn und mein Liebeskind? Denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Wo so diese Liebe Gottes zu seinem Volk durchbricht. Dass Gott dem Menschen seine Liebe zusagt wie ein Vater, das ist etwas völlig Unerwartetes, Unglaubliches und Unverdientes, immer noch. Und die Frage ist, ob uns das so wirklich bewusst ist. Etwas Unerwartetes, Unglaubliches und Unverdientes, Gottes Liebe in Christus. Und weil diese Liebe in Christus sichtbar wird, nennt Paulus sie hier die Liebe des Christus. Wir werden daran erinnert, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Wir feiern das ja auch heute Abend mal. Jesus hat sein Leben gelassen für mich und für dich. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist nicht etwas so im Rauschen des Alltags, was uns so begleitet. Das ist etwas so Großartiges. Also Paulus reißt es hier immer mit Begeisterung mit. Man merkt das. Und das dürfen wir auch für uns hören. Und auch wenn Jesus sagt, in Johannes 15, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch auch. Das dürfen wir uns zusprechen lassen. Wisst ihr, was das für eine Liebe ist zwischen Vater und Sohn? Das ist unbeschreiblich, alle Erkenntnis übersteigend, oder? Denn es ist ja etwas himmlisch-göttliches. Und diese Liebe, die himmlisch-göttlich zwischen Vater und Sohn ist, ist auch zwischen Jesus und uns. Wer ist begeistert? Ja, wir dürfen uns da begeistern lassen, mitreißen lassen. Das ist etwas völlig Übernatürliches. Das hat auch keine Entsprechung in dieser Welt. Das nur mal als Hinweis. Gott gibt sich in seinem Messias für uns hin. Und das hat Paulus begeistert, und zwar ein Leben lang. Man merkt das durch seine Briefe hindurch. Das ist für ihn niemals eine Selbstverständlichkeit gewesen. Er war begeistert. Er war sich bewusst, was das für eine revolutionäre Botschaft ist für ein Leben, das vorher durch Schuld und Versagen geprägt war, wie es bei Paulus ja auch war. Und das machte ihn, also Paulus, unabhängig von jeder Anerkennung in dieser Welt. Er brauchte nicht die Anerkennung dieser Welt, denn er hatte Christus. Ja, und er war aber auch total demütig gegenüber anderen Menschen. Auch das ist ja eine Folge dieser Liebe. Demütig, ich habe das nicht verdient. Ich bin nicht besser als du. Jahrhundertelang haben die Juden einen Messias erwartet, der als großer Kämpfer, als Übergestalt, wir würden heute sagen, so als Superman, kommt, ja, und die Kämpfe Gottes als Gottheld kämpft. Und nun stellt sich heraus, Jesus kommt zu mir und reicht mir die Hand zur Rettung in alle Ewigkeit. Er steht mir gegenüber. Er spricht mich persönlich an und liebt mich. Keine Liebe, die etwas fordert, sondern eine Liebe, die alles gibt und mich gerade dadurch verändert. Begeisternd. Ihr merkt mir vielleicht an, wenn ich das versuche, euch ein bisschen vor Augen zu malen, so wie ich es auch in der Vorbereitung selber gemerkt habe, dass eigentlich unsere Worte und unsere Vorstellungen da überhaupt nicht ausreichen, diese völlig unverdiente Liebe Gottes zu uns, ja, die uns den Weg in die ewige Zukunft ebnet, zu beschreiben. Da fehlen einem die Worte, da fehlen einem die Vorstellungen, was das für eine Liebe ist. Wir können es auch nur ansatzweise vollständig begreifen. Und selbst Paulus musste diese Erfahrung machen, wenn er davon schreibt und dafür betet, dass wir die erkenntnisübersteigende Liebe erkennen sollen. Das ist ja, das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Ihr sollt erkennen, die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus. Ja, und genauso steht es im Grundtext. Ja, uns soll etwas gelingen, was eigentlich unmöglich ist. Das stimmt doch, oder? Wir sollen begreifen, die jede erkenntnisübersteigende Liebe. Das ist ja etwas, was unmöglich ist, das geht gar nicht. Wird ja schon im Text deutlich. Und da wird mir deutlich, wir brauchen einander zur Hilfe, wir einander brauchen uns zur Hilfe, damit wir übernatürlich leben können, damit wir dieses Begreifen auch haben können. Auf natürliche Weise ist die Liebe Gottes nicht zu begreifen, nicht zu erfassen und nicht zu erkennen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Auf natürliche Weise ist das nicht zu erkennen. Und wir erleben das ja auch, wir sehen das ja an den Menschen, mit denen wir zusammen sind. Wir erleben ihn von der Liebe Christi, von der Freude, die in wir haben, und sie reagieren total gleichgültig, oder? Du kommst immer vor, als ob du Sauerbier anbietest, wenn du von Christus sprichst. Sie begreifen es nicht von sich aus. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Und Paulus schreibt uns, warum das so ist. Die Liebe des Christus übersteigt unser natürliches Erkennungsvermögen. Es braucht den geistlichen, den übernatürlichen Impuls dazu, der von ihm kommen muss. Nur Gott kann das offensichtlich auslösen. Und die meisten von uns haben diese Erfahrung ja auch ganz persönlich gemacht. Also bei mir war das zum Beispiel so. Ja. Das Bibellesen, Beten und geistliche Lieder singen war für mich eine absolute Mühe. vorher. Ne? Ich war da also in der Kirche, in der jungen Gemeinde und so, das war, wir waren mir eine Mühe. Und man geht da hin, man konnte, hatte da gute Kumpels und so, das andere hat man in Kauf genommen. Und erst, als ich Christus gefunden habe, als dieser Impuls Gottes in mir aufbrach, da ist mir das zum Bedürfnis geworden. Dass ich gern geistliche Lieder singe, dass ich gerne Bibel lese, dass ich gerne bete, dass es mir ein Bedürfnis ist. Wer hat auch diese Erfahrung gemacht? Doch viele, ne? Das, was vorher Last ist, wird mir plötzlich zum Bedürfnis. Weil Gott seinen übernatürlichen Impuls gibt. Das kommt nicht aus uns. Das ist übernatürlich. Das brauchen wir. Und die Menschen, die ihn noch nicht kennen, die brauchen das auch. Ja, und den, wir können das nicht erzwingen. Und Gott hat da offensichtlich einen Weg dafür gegeben, das sehen wir bei Paulus, wie wir diesen Impuls im Leben eines anderen Menschen einen Weg bahnen können. Wir dürfen für andere im Gebet eintreten, dass sie dieses übernatürliche Erleben erfahren. Das schreibt doch Paulus hier, oder? Ich bete dafür, dass ihr diese die Erkenntnis übersteigende Liebe erkennt. Das ist unser Auftrag aneinander und füreinander. Füreinander zu beten, dass dieser übernatürliche Impuls Gottes in unserem Leben immer wieder da ist. So hat es Paulus gemacht. Und er hatte ja doch Erfolg, oder? Hat mehrere Gemeinden gegründet und so weiter. Die Frage ist, könnte Gott das auch ohne unsere Hilfe tun, so einen übernatürlichen Impuls in Menschen setzen? Könnte er das? Ja, ne? Auf jeden Fall kann er das. Ja, und oft genug tut er das auch. Ja, wir hören da immer oft von Menschen, denen sich Jesus ohne jegliches menschliches Tun offenbart, ja, indem sie Bibel lesen und plötzlich etwas in ihr Inneres hineinspricht. Ja, oder vor allem im islamischen Raum habe ich das immer mal gehört, dass da Leute plötzlich Träume haben, Gesichter, dass ihnen Jesus ganz persönlich begegnet. Das gibt's. Die Frage ist das vielleicht die Ausnahme? Ja, geschieht das deshalb, weil es in manchen Gegenden gar keine Christen gibt, die dafür beten könnten? Oder auch in anderen Gegenden, die Christen viel zu sehr mit sich beschäftigt sind, um für andere einzustehen, dann muss Jesus eben so eingreifen. Oder es ist eben auch einfach sein Wille nach seiner Souveränität. Ja. Paulus jedenfalls zeigt uns einen Weg, wie wir Gottes Reich bauen können, was unsere Aufgabe einander ist. Ja, dass Gott das auch, also dass Jesus auch ohne unser Zutun etwas tun kann, ist ja nicht eine Entschuldigung dafür, dass wir nichts tun. Ja, sondern wir sind schon aufgerufen, füreinander einzustehen, dass dieser übernatürliche Impuls ja, am Leben bleibt, immer wieder neu da ist, dass wir diese Liebe begreifen. Diesen Weg zeigt uns hier Paulus. Ja, er sagt uns, ich stehe im Gebet für euch vor Gott, damit ihr die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus erkennt. Und ich habe das beim letzten Mal schon erwähnt, wie an anderen Stellen im Neuen Testament zeigt sich auch hier wieder, Gott liebt es einfach, uns zu beschenken, damit wir andere beschenken können. Das ist ein biblisches Prinzip. Gott gibt uns Gaben, damit wir sie für andere einsetzen können. Gott schenkt uns nie Dinge, die wir einsaugen und dass wir dann so richtig fett dastehen. Es ist immer sein Prinzip, uns zu beschenken, damit wir andere beschenken können. Auch hier. Er gibt mir etwas, damit ich anderen helfen kann, und er gibt den anderen etwas, damit sie mir helfen. Das ist ein geistliches und biblisches Prinzip. Es kommt vor, dass ich mir mehr wünsche von der Gegenwart Gottes in meinem Leben, von den Wirkungen seiner Liebe in mir und durch mich. Das kommt vor. Ja? Ich hoffe, bei euch auch. Ja, also manchmal an so einem Stell, wo man unzufrieden ist, also da müsste mehr sein. So, und mein Lösungsversuch war also immer, ich muss mir mehr Zeit fürs Gebet nehmen, ich muss Gott das vortragen, ja, ich muss von ihm das erbitten, für mich. Vielleicht war das falsch. Vielleicht sollte es mal zu jemandem gehen und sagen, bete doch mal für mich. Ja, bete doch mal für mich, ja, dass dieser Impuls, dieser übernatürliche Impuls in mein Leben neu hineinkommt. Und vielleicht darf ich das für andere tun. Es geht gar nicht darum, dass ich immer nur für mich alles erbitte, sondern dass ich einen Blick dafür habe, was mein Mitbruder, meine Mitschwester brauchen, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass ich mich da hinein investiere. Und vielleicht ist es ja auch die Lösung für ein anderes Problem, was wir manchmal miteinander haben. Ja, wir schauen uns so um und denken, also der könnte im Glauben wirklich auch weiter sein schon, ne? Oder? Da hätte ich mehr erwartet. Und dann fange ich ein bisschen an mit Meckern. So, ne? Aber vielleicht ist das gar nicht die Lösung. Die Lösung ist vielleicht, wenn ich sowas sehe, sage, ich bete für den. Ich bete für ihn. Ich nehme mir das vor und sage, Herr, dein Impuls, der muss da hinein. Deine Liebe, der darf ihn verändern. Das erwarte ich von dir. Das ist eine Frage des Vertrauens dann, ne? Dass ich nicht anfange zu meckern, sondern anfange zu beten. Ich muss nicht ärgerlich auf den anderen sein, weil er meiner Vorstellung eines reifen Christus nicht entspricht, sondern ich darf es Jesus vorlegen. Er weiß in seiner alles übersteigenden Liebe genau, was der andere braucht und kann es geben und kann es werden lassen. Und ich darf das aussprechen, ich darf das Gott vorlegen. Und dieses Vertrauen, dass Jesus dann etwas verändern wird, ist auch Teil des Miteinanders von Christus und seiner Gemeinde. Das ist etwas, was unser Leben auch prägen darf. Und ich wäre sehr gespannt, was da mit uns so als Gemeinde passiert, wenn wir das tun. Also ich lege euch das mal vor und wir werden mal sehen. Vielleicht gibt es dann hier auch Zeugnisse, die in diese Richtung gehen. Das übernatürliche Erkennen der Liebe in Christus, die Veränderung unseres inneren, äußeren Lebens nach seinem Ebenbild, das hat ein Ziel. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das ist ja das Ziel. Die Erkenntnis der Liebe soll dazu führen, dass wir erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Was für eine Aussicht. Ja? Und wer von euch möchte denn erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes? Also ich will das. Ich will erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Und ich könnte auch fragen, wer möchte denn, dass sein Nebenmann erfüllt wird? Ja? Und ich hoffe, ihr habt da auch ein Ja dazu. Und das sind ja gute Voraussetzungen, wenn wir das wollen. Was wäre denn alles möglich, wenn das wahr würde? Wenn wir erfüllt würden mit der ganzen Fülle Gottes? Was wäre da möglich? Und hier schließt sich übrigens ein Kreis in diesem Bitte, die Paulus ausspricht. Am Anfang seines Gebetes bat ja Paulus, dass Gott gebe nach dem Reichtum oder der Fülle seiner Herrlichkeit. Und nun bittet er darum, dass sich diese Fülle in unserem Leben offenbart. Ja, schließt sich ein bisschen ein Kreis. Und die Frage, kann man das überhaupt in Worte fassen? Die Fülle Gottes. Kann man das in Worte fassen? Kann man das beschreiben? Ja, was haben wir da zu erwarten? Und ich habe das so gemerkt, bei der Vorbereitung Paulus fehlen da ja auch förmlich die Worte. Ja, das sind ja komische Satzkonstruktionen, die er hier schreibt. Ja? Gefüllt mit der Fülle, sogar mit der ganzen Fülle. Mein Rechtschreibprogramm im Computer, ne, das würde jetzt übermaulen, das würde sagen, bitte überflüssige Worte weglassen. Ja, ganze Fülle ist ja sowas wie weißer Schimmel. Aber Paulus macht hier keinen Fehler, sondern er will etwas beschreiben, was nicht beschreibbar ist. Was über unser Verstehen hinausgeht, die ganze Fülle Gottes. Sind wir da schon mal eingetaucht? Haben wir das auch noch mit dem Fitzelchen ergriffen, was das bedeutet? Ja, was Paulus uns hier auch zuspricht und für uns erbittet. Es ist so überbeschreiblich, was bei Gott und mit Gott und durch das Gebet unserer Geschwister in unserem Leben möglich ist. In Römer 8 erinnert uns Paulus daran, wie wird er, also der Vater, uns mit ihm, also Jesus, nicht auch alles schenken? Das sind Zusagen, die wir haben im Glauben. Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Ja, das ist etwas, was unser Leben prägen darf. Und die Bitte an Gott, fülle uns, ist eigentlich auch eine Aufforderung an uns, lass dich füllen. Wenn man eine Kanne Kaffee füllen will, ne? Also die hier immer die Kirchenkaffee machen, die wissen das, dann muss man vorher einen Deckel abnehmen, oder? Sonst klappt das ja nicht. Ich will reinfüllen, aber die Kanne will nicht, ne? Die Aufforderung, also die Bitte an Gott, fülle uns, ist auch eine Aufforderung an uns, lass dich füllen. Nach der biblischen Menschenlehre sind wir wie ein Gefäß, das mit dem einen oder anderen gefüllt ist. Ja, wir haben das in mehreren Beispielen. Und der Mensch ohne Gott ist auch gefüllt. Und zwar ist er mit Eigennutz gefüllt, mit Sünde, mit Rebellion gegen Gott und Menschen. Und das muss ja erst mal raus, damit Platz ist, damit Gott fühlen kann. Ja, der Aufruf von Jesus, also kehr um, ja, ist eigentlich in diesem Zusammenhang auch der Ruf, mach dich leer für das Gute, das Gott in dich hineingeben will. Lass das los, gib das ab. Lass dich von Gott füllen. Wenn diese Bereitschaft nicht da ist, da kann Gott seine Segensströme ausgießen, wie er will. Die werden überall Frucht haben, aber nicht in dir. Also lasst uns füreinander beten, einander begleiten und helfen, denn es ist nicht nur eine Sache zwischen mir und Gott, sondern ein gemeinsames Anliegen mit unserem Herrn, füreinander auch. Was aus ihm kommt, das soll in uns sein und nicht bloß gerade so, dass es für uns so knapp reicht, sondern zur ganzen Fülle Gottes. Also ich habe da immer bei Fülle, habe ich immer so überfließend. Ja, du gießt in die Kaffeekanne rein und die ist voll und es fließt raus. Ne? Und dann, ja. Es gibt ja diesen Turm mit den Sektgläsern, ne? Kennt ihr das ja? Ja, wenn man oben reingießt und dann so. Ne? Fülle. Mehr als ich brauche. Ich muss nicht geizen mit den Gaben, die Gott mir gibt. Ich kann das weitergeben, weil Gott gibt immer wieder und immer wieder. Oder? Gott gibt uns seine Fülle nicht, damit wir sie behalten, damit uns geholfen wird. Sondern er gibt und gibt, damit wir das weitergeben, damit anderen geholfen wird, damit sie beschenkt werden, damit sie ohne Mangel sind. Und sie geben das weiter. Ja, und das betrifft Emotionen, das betrifft Zeit, praktische Hilfe, Gedanken, am Ende auch ein bisschen Geld. Wir haben alles in Fülle von Gott. Wie geht es dir damit, wenn du das hörst? Hast du den inneren Eindruck, schon aus der ganzen Fülle Gottes zu leben? Wenn du das so überlegst. Oder hast du eher ein Mangelgefühl? Ich habe eine gute Nachricht. Der Herr möchte das ausfüllen. Der Herr möchte dich in diese Fülle hineinnehmen. Das ist sein erklärter Wille. Oder? Das wissen wir doch. Er kann das ausfüllen. Und es könnte schon sein, dass es ihm wichtig ist, dass wir hier einander helfen, dass das ein Schlüssel sein kann. Dass es gar nicht darum geht, dass ich mich vor Gott stelle und sage, Herr, fülle mich, sondern dass ich vor Gott stehe, Herr, fülle meinen Nachbarn. Mein Mitbruder, meine Mitschwester, mit der ich auf dem Weg bin, mit dem ich auf dem Weg bin. Und der das für mich tut. Also wenn ich diesen Text lese von Paulus, dann kommt mir das schon als ein Stück Wahrheit vor, oder? Vielleicht sind die Kanäle verstopft, weil wir sie immer nur für uns beanspruchen. Such dir einfach jemanden, ja? Bitte mal für mich. Ja, ich will mich unter dein Gebet stellen, dass Gott mich füllt und ich bete für dich. Das können wir ganz praktisch tun. Wir haben jetzt Abendmahl. Das ist ja eigentlich eine sichtbare Realität dessen, über was wir gerade reden. Dass wir miteinander vor dem Herrn stehen, miteinander gerettet sind, ja, miteinander reingemacht sind, ein neues Leben, miteinander empfangen haben. Wir stehen Christus niemals allein gegenüber. Wir stehen immer als die Gemeinde Gottes, der Leib Christi, die Braut Christi gegenüber. Wäre es eine Möglichkeit? Ja, oder? Auch im Anschluss, lasst uns die Gelegenheit nutzen, füreinander da zu sein, dass diese Fülle, die ganze Fülle Gottes, ja, diese nicht begreifbare Liebe Christi in unserem Leben wirklich Raum gewinnt, aus uns herausfließt und unsere Umwelt verändert. Amen.